Willkommen zum Athletic Talk, dein Podcast für sinnvolles Training, vollwertige Ernährung und ein gesünderes Leben. Zu Gast in der heutigen Folge ist Peter Schiller. Er ist Ausbilder, Trainer und hat mittlerweile mehr als 20 Jahre Trainings- und Ernährungswissen angesammelt. Wenn du dich für die Entwicklung der Fitnessszene in den letzten zwei Jahrzehnten aus unseren Augen interessierst, du gerne Peters Tipps für einen Sixpack erfahren möchtest und wissen willst, was er gerne allen vegan interessierten Menschen mitgeben möchte, dann bleib dran und genieße diese spannende Folge mit uns. Viel Spaß!
So, ich lasse dich jetzt losquatschen.
Nee, wir sind auch schon mittendrin.
Wir sind schon mittendrin. Ja, natürlich. Sagt man nicht immer sonst. So, herzlich willkommen zum Podcast so und so. Und wir haben heute den Star-Tenor Peter Schiller da.
Doch, fangen wir doch so an.
Mhm. Ja. Ich kann super singen. In der Schule war ich toll. Bis zum Stimmbruch war ich im Chor.
Du hast echt eine tolle Stimme.
Oh, hör auf jetzt.
Warte, ich
muss jetzt noch ein bisschen tiefer machen.
Ne? Okay, los geht's.
Gut.
Bei mir ist der Peter. Peter, schön, dass du da bist. Wer ihn nicht kennt, Peter Schiller ist ein wirklich grandioser Trainer. Er ist, würde ich sagen, ja, doch, hat nicht nur einen dicken Bizeps, sondern auch wirklich was in der Birne. Ich kenne Peter, wir haben es vorher schon festgestellt, schon über 7 Jahre und hat mich einen Großteil meines Trainerlebens jetzt schon begleitet. Also bevor ich dich kennengelernt habe, war ich erst 3-4 Jahre tätig. Und ich würde sagen, ich habe ja jetzt schon einige Trainingserfahrungen auf dem Kasten, aber du hast noch deutlich mehr Jahre auf dem Buckel und ich meine das im sehr positiven Sinne.
Ja, schon klar.
Es ist ganz toll, dass du da bist, Peter, weil wir können sehr von deiner Expertise profitieren.
Na, schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Gucken wir. Ja, cool, dass ich hier sein darf, sagt man noch immer, oder?
Ja.
Obwohl es ja tatsächlich gar nicht richtig geplant war als Podcast.
Nö.
Sondern eher so, ich weiß nicht, wir haben ja vorhin drüber gequatscht, wie lange ist es her? Ich glaube, es ist wirklich 4 Jahre her. Oder 3. Mindestens 3, wo ich das letzte Mal hier war.
In der Athletikschule saß.
Aber wir haben uns davor auf der FIBO gesehen. Oder? Stopp. Jetzt muss ich überlegen, ob wir... Das weiß ich gar nicht mehr. Verdammt.
Ja, also wir haben uns sicherlich 2 Jahre nicht gesehen. Und ob wir dazwischen mal auf der FIBO gemeinsam waren. Also das ist auch auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, mit dir auf der FIBO ein Zimmer geteilt zu haben.
Das wollte ich gerade sagen, da ging es doch bloß ums Zimmer, oder?
Ja, genau. Ja. Und aber mit dir einfach dort gearbeitet zu haben und Spaß gehabt zu haben, das wird mir immer bleiben. Und Peter hat mich damals ins TRX Bootcamp Team München geholt. Shoutout an alle Leute, die zuhören, falls es wirklich jemanden gibt, der damals bei uns trainiert hat in München beim TRX Bootcamp. An aller Herrgottsfrüh hat er mich in den Park geschickt. Um 6.30 Uhr musste ich für den Peter schuften.
Im Luitpoldpark.
Ja, richtig.
Genau.
Das war auch noch schöne, doch schon schöne Zeit.
Ja,
so 2-3 Jahre ging das.
Ich glaube tatsächlich, du warst mein erster Bewerber auch damals.
Ja.
Und mein erster Trainer.
Und der einzige.
Nee.
nein, gab schon noch mehr.
Es gab noch mehr, aber du warst der als erstes da war und der auch als letztes da war.
Ja.
Du bist dann nur kurz vor mir. Nee, du bist mit mir zusammengegangen.
Wir haben
zusammen aufgehört.
Wir haben die Fahne als längstes geschwungen. Und
definitiv.
Dann ging es leider irgendwann nicht mehr so gut.
Es wäre noch weitergegangen,
aber
wir hatten halt keinen Bock auf München mehr. Nur München, es war ja geplant, immer deutschlandweit. Und die anderen Städte haben es leider nicht gebacken bekommen, muss man echt so sagen. Bei uns lief es ja immer. Also deine Kurse waren voll.
Ja, doch.
Bei mir auch. Und dann hat es eigentlich aufgehört. Das hat sich natürlich dann nicht mehr wirklich gerechnet.
Wir sind ja leider auch tolle Typen.
Super, ja. Ich nach dir, weil du hast ja vorhin so schön gesagt, etliche Jahre auf dem Buckel und Trainerexpertise. Ich glaube tatsächlich in dem Bereich jetzt hier, wo du, wir sind ja gerade in der Stube bei dir, hast du mich natürlich bei weitem überholt. Also da bin ich ja echt raus. Alles, was das Thema Functional Training angeht, bin ich niemals jetzt so in der Praxis wie du. Die Theorie habe ich noch drauf, aber die Praxis ist echt so eingeschlafen, unabhängig von C.
Was heißt von C?
Corona.
Achso.
Ich habe versucht, mir dieses Wort abzugewinnen.
Ja, nee, lass uns in diesem Gespräch nicht drüber reden.
Nein.
Wir versuchen.
Achso, geht's nicht, scheiße. Ich
habe
mich irgendwie gerade
bequem. Ja, nee, vielen Dank. Klar, aber jeder sucht sich ja irgendwo dann so seinen Weg. Und wie hat denn das bei dir eigentlich alles so angefangen, wenn wir mal so überlegen, du bist jetzt seit 22, 23 Jahren im Geschäft. Wann hast du deine Fitnesstrainerausbildung gemacht?
Boah, 99.
Okay.
99, 2000, irgendwie sowas war. Da war es die klassische B-Lizenz, ja.
Und da wusstest du schon, dass du Fitnesstrainer werden willst?
Da bin ich schon Trainer gewesen sogar.
Ah, okay. Mhm.
Ich durfte schon vor im Studio arbeiten, wo ich trainiert habe, mit der Auflage, dass ich dann irgendwann meinen Trainerschein mache.
Mhm.
Und das war dann, ich glaube, 99 habe ich angefangen zu arbeiten im Studio nebenher und habe dann im Jahr 2000 meine Ausbildung gemacht. Genau. Schön, das jetzt 21 Jahre her.
Krass, ne?
Krass. Mhm. Ja. Und Fitness ja generell auch, oder Sport ja schon länger, seit ich ja 7 bin, habe ich ja eh schon trainiert.
Im Osten.
Im Osten warst du, genau. Du hast Gewichtheben gemacht,
glaube ich. Ja, genau. Das war das klassische Gewichtheben.
Ja.
Was immer so ein bisschen, oder viele einfach die Augen verdrehen, wie kann man das so machen, aber was immer keiner weiß, auch wenn wir mit 7 angefangen haben, ich glaube, ich war so von 7 bis 11, bis 12, wir haben ja echt mehr einfach nur ganz klassische Kraftübungen gemacht im Sinne von Liegestütz, Klimmzüge, Schlussweitsprung, Sprints, alles, was so Maximalkraft und Schnellkraft war, das hast du trainiert. Mhm. Und ich glaube, mit 9 oder 10 ging es dann so langsam los mit Bankdrücken oder Kniebeugen. Aber es war echt eher Techniktraining.
Ja, voll.
Und das war dann auch der Punkt, wo es dann nachher ging oder wo es ums Umsetzen und Stoßen ging. Dieses reine Techniktraining, Gewichtheben, das war nicht mehr meins. Da hatte ich damals keinen Bock drauf. Jetzt finde ich es wieder ganz cool. Mhm.
Aber als du 12 warst.
Ich wollte immer Kraft haben und wollte immer aussehen wie Herkules. Das war so mein Ding,
warum
ich
Kraft wollte. War das dein erstes Ziel sozusagen?
Held, Herkules? Ich glaube, das war meine Inspiration, ja. Herkules. Irgendwie sowas, ja. Ja. Doch, immer irgendwie mehr als die anderen zu haben. Keine Ahnung.
Also,
und so haben die uns ja damals auch gecasht, ja, von den Talentsuchern. Es gab im Osten früher mal Talentsucher, die waren auf den ganzen Sportveranstaltungen der Schulen oder bei uns war es dann eine Stadtmeisterschaft. Da durfte ich mitmachen von der Schule aus und wurde dann Fünfter von der Stadt irgendwie. Und da sind die schon rumgelaufen von Leichtathletik, vom Gewichtheben, vom Turnen und haben sich ihre Leute rausgepickt, die irgendwie cool sein konnten. Mhm. Und dann gab es diese quasi Bewerbungsgespräche und dann haben gesagt, naja, du wolltest du nicht immer schon mal beim Laufen schneller sein als dein Tischnachbar oder den im Armdrücken besiegen?
Ja.
Okay, dann komm zu uns. Okay, komm ich. Das war so, das haben sie gut hingekriegt im Osten.
Danke. Genau. Ich finde es cool, dass du es sagst, weil gerade so Gewichtheben oder Training mit Gewichten ist ja so ein bisschen verpönt immer noch.
Echt?
Ja, also wenn man keine Ahnung hat, sage ich mal jetzt ganz plump. Aber tatsächlich, wenn man es richtig macht, ich finde das eins der coolsten Sachen, dass man Kinder früh an die Langhantel bringt, an Gewichte, an die Bewegungen gewöhnt, an die Techniken gewöhnt. Da profitiert man sein ganzes Leben von. Wie ist da deine Meinung dazu? Hast du da viel von profitiert, würdest du sagen? Oder,
Definitiv. Merkt ihr ganz kurz, mir fällt nämlich gerade ein, ich habe versucht zu überlegen, ob das... Ich habe heute gerade eine neue Studie gesehen, wo es überflogen hat, einer gepostet mit Krafttraining, zwecks... Lass mich lügen, ich bin mir nicht sicher, ob es Herzgesundheit war. Überlegen gegenüber Ausdauertraining. Das fand ich wieder sehr geil.
Wirklich?
Ja. Aber,
eine Studie von...
Aber, ist ja, ja natürlich, aber schieß mich tot, ob es jetzt Herzgesundheit war oder sowas. Irgendwie krass. Ja, ich definitiv. Ich würde jetzt alles, was so mich vom, weiß nicht, vom körperlichen oder vom Immunsystem her so dastehen lässt, wie ich bin, aufs Training zurückführen. Mhm. Aber gut, ich habe ja auch, wie gesagt, mit 7 angefangen. Und ich glaube, das merkt sich der Körper dann doch schon ganz anders.
Absolut.
Wäre natürlich spannend... mit dem Vergleichsmenschen von mir, der das Ganze also nicht
Peter gemacht hätte. Also Peter Schiller Nummer 2
ja,
fängt mit 30 an zu trainieren.
Oder macht gar keinen Sport, wie es dann wäre. Weil ich habe auch, eigentlich kann mich nicht erinnern, dass ich mal wirklich krank gewesen bin, im Sinne von so wie heutzutage wirklich ja jeder irgendwie 1 bis 2 Mal im Jahr für 1-2 Wochen flach liegt. Ich glaube, das kennst du auch nicht wirklich.
Ich habe schon ab und zu mal was, aber halt nicht so in dem Ausmaß wie andere.
Nee. Ja. Da muss ich auch sagen, ja, ob das am Sport lag, schon permanent, oder ob es einfach meine Genetik ist.
Ja.
Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Aber definitiv auch so vom Thema Disziplin, finde ich, bringt dann was relativ viel. Mhm. Also natürlich Trainingsroutine, was für einen Sportler immer wichtig ist. Aber ich glaube, sowas überträgt sich dann auch aufs komplette Leben. Weil du brauchst ja für viele Dinge Disziplin. Ich weiß mal, ein Chef von mir aus dem Fitnessstudio noch in Frankfurt-Oder hat mal gesagt, er finde, jeder Mensch sollte mindestens 1 bis 2 Mal eine Diät in seinem Leben machen, pro Jahr machen,
okay,
um einfach diese Disziplin an den Tag zu legen. Wie verfolge ich ein Ziel und wie lange bleibe ich da dran und wann gebe ich auf? Fand ich jetzt, hat er gar nicht so Unrecht gehabt, weil das hat mir auch von der Wettkampfdiät bei mir echt viel gebracht fürs normale Leben im Sinne von, wie ernähre ich mich bewusst?
Absolut. Geiles ja. Takeaway schon so früh im Podcast. Also ich finde, wenn man hier was mitnimmt, Leute, macht mal diszipliniert eine Diät pro Jahr, um generell an der Disziplin zu arbeiten. Aber ich glaube, da hat dein Chef ziemlich recht, also wenn man darüber nachdenkt.
War auch ein cooler Typ, muss ich sagen, ja.
Ja.
Leider eine richtige Kante. Der war,
inwiefern?
Er hat Bodybuilding gemacht, definitiv. Ja. Stand mit
den werden die meisten nicht kennen, mit Günter Schlierkamp auf der Bühne. Und der hat mir mal erzählt, der hat in Jugendzeiten, der kam ja auch aus dem Osten, mit 16 Jahren, hat der mit 297 Kilo Hockstrecksprünge mit der Langhantel gemacht.
Ah, geil.
Es ging nicht mehr rauf, weil die Hantel voll war. Also das musst du erst mal machen, Alter.
Ja, wirklich.
Alter. Sorry. Ja, das okay, das muss ich mir ein bisschen... Ja. Das war schon krass. Der war auch so ein Ausnahmetalent.
Unsere 50 Zuhörer sind sehr jung und sind es...
Ey, du hast vorhin 150.000 gesagt, sonst hätte ich gar nicht mitgemacht. Ja. Hat er mich reingelockt ins Studio.
Ja, sorry. Ja gut, aber wann hat man schon mal jemand so die Chance, jemand so Bekanntes zu interviewen?
Der war geil.
Da musste ich auf jeden Fall...
Ich dachte, ich werde jetzt durch dich bekannt.
Ja. Hättest du gerne 1 Million Follower auf Instagram?
Ich sage einfach mal ja, aber ich weiß gar nicht warum.
Okay, also bist du dir der Konsequenzen bewusst, glaubst du? Hast du schon mal so reingefühlt, was passiert würde, wenn du 1 Million Follower hättest?
Nee, weil ich natürlich im Kopf weiß, dass es nie passieren wird.
Okay.
Nee, habe ich nicht. Wahrscheinlich
warum denkst
nicht.
Du das? Also schon allein jetzt von deinem, also ich finde jetzt optisch und von deiner Stimme her hättest du auf jeden Fall das Potenzial dazu.
Ich glaube, ich bin ein sehr negativer Mensch.
Okay.
Das war ein Scherz natürlich nicht, nein. Keine Ahnung. Habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, also weiß ich wirklich nicht. Aber wie kommst du drauf mit 1 Million?
Das ist doch einfach eine runde Summe.
Okay. Also
so 1 Million Followers.
Wo stehst du jetzt?
Oh,
bei Instagram?
2000 und Boah. Ein paar hundert. 2300, glaube ich, ja.
Nicht schlecht.
Ja, also gut, da driften wir jetzt in etwas sehr Unwichtiges ab, glaube ich.
Okay, alles gut.
Lass uns deinen Fitnesswerdegang, weil ich glaube, da kann man richtig viel rausziehen, viel Wichtigeres, nochmal ein bisschen betrachten. Also wir waren stehen geblieben, dass du sehr früh angefangen hast und dann irgendwann dann doch schon mit jungen Jahren zu einer B-Lizenz gekommen bist. Oder gibt es da noch irgendwelche nennenswerte Stationen zwischen dem 12-jährigen gewichthebenden Peter und dem 18-jährigen im Fitnessstudio arbeitenden Peter?
Na gut, 18 war ich da glaube ich nicht, aber ist ja auch egal. Ja. Ich weiß, es gab so zur Wendezeit, das war ja 89, 90, für die, die es nicht wissen mehr, früher, vor 30 Jahren, war ich dann für 2 Jahre mal nicht im Sport. Das heißt, ich bin aus dem Verein ausgetreten und habe 2 Jahre pausiert und das waren echt so 2 Jahre sehr beschissene Jahre. Mhm. Als ich dann, das war 94, glaube ich, 94 oder 96, durfte ich wieder ins Fitnessstudio gehen. Und das war dann, 94 war es, genau. In dem regulären ersten Fitnessstudio bei uns in der Stadt, was wirklich so kommerziell war. Es gab es ja früher alles nicht. Und das war dann wirklich, ab da war das Leben wieder schön. Und dann war relativ schnell klar, auch wenn ich eine andere Ausbildung gemacht habe, dass so Sport, das ist das, was ich machen will eigentlich. Ich hatte damals aber nie darüber nachgedacht, sowas als Beruf zu machen. Das kam dann eher durch Zufall. Okay. Das kam wirklich, war so eine reine Zufallsentscheidung. Und seitdem ist das Beste gewesen, was ich machen konnte. Also ich würde es wahrscheinlich immer wieder so machen, wie man so sagt.
Was dachtest du damals, dass du wirst?
Ich war ja Klempner.
Ah, stimmt.
Genau. Gas, Wasser, sanitäre Anlagentechnik. Und wäre das damals nicht so schwierig gelaufen auf dem Bau, wäre ich da wahrscheinlich heute noch. Mhm. Das war, wie gesagt, Zufall. Das war ganz gut. Zum Glück, sonst wäre ich ja heute nicht bei dir.
Nein.
Im Podcast. Stell mal vor.
Alles spitzt sich auf dieses Ereignis.
Natürlich. Ja. Es ist so. Ja. Daraufhin habe ich hingearbeitet. Auch ein sehr, sehr geiler Satz.
Ja. Jetzt mal Spaß beiseite. Mit welchem Ziel hast du dann, wie ist dir bewusst geworden, dass du Fitnesstrainer werden willst? Dass du das beruflich machen möchtest. Du hast ja dann, also wie bist du vom Klempner ins Fitnessstudio gekommen und dann hast du da deine B-Lizenz gemacht und oder, also ja, gab es da eine aktive Entscheidung?
Ja, wie gesagt, das war echt, das war sehr eigentlich unspektakulär im Sinne von, ich habe damals auf dem Bau gearbeitet, das lief alles echt bescheiden schön mit Winterarbeit und so weiter, will ich jetzt keinen mit langweilen und dann war ich einfach sehr frustriert und habe einfach meinen Trainer gefragt, du, Frank, kann ich bei dir arbeiten? Mhm. Ich sagte, du, mach deinen Trainerschein, stell dich ein.
Krass.
Und dann habe ich während des Zivildienstes einfach ganz entspannt meinen Trainerschein gemacht und durfte danach dann wirklich da arbeiten. Das war das eigentliche Ding. Und da habe ich erst so gemerkt, boah, das ist genau das, was ich will.
Geil.
Das macht mir echt Laune, Leuten was zu zeigen oder Klugscheißer zu spielen. Aber es war echt so, das war cool und das ist seitdem so geblieben. Hat sich so ein bisschen geändert jetzt natürlich, vom Fitnesstrainer mehr in die Ausbildungsschiene. aber trotzdem ist es ja beim Sport geblieben. Mhm. Also, ja. Ich kann ja auch gar nicht sagen, ob ich jetzt diesen Hauptsatz immer sagen würde, den viele sagen, ich arbeite so gern mit Menschen zusammen. Mhm. Sicherlich auch, aber tatsächlich ist es eher so, ich gebe einfach gern das weiter, was ich weiß. Das ist so, das ist echt cool.
War das damals auch schon so? Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass das Wissen eines, wie alt warst du denn jetzt wirklich da, 20-jährigen B-Lizenz-Inhabers sehr bescheiden ist im Vergleich 21. zu einem
20 war ich, stimmt, ja, genau.
Eines 20-jährigen Fitness-B-Lizenz-Inhabers. Sehr, also im Verhältnis zu dem, was du jetzt, darf ich dein Alter sagen?
Ja, natürlich. 32.
32. Ja. Kann sich jeder selber ausrechnen. Ja. Eines 42-jährigen Fitness-Experten sich deutlich unterscheidet. Also jetzt kann man sagen, jetzt kannst du wirklich was aus deinem Wissen weitergeben, aber was ist es dabei? Wie hat sich das verändert über den Lauf, deine Intention?
Natürlich, da ging es mehr, wie kann ich mein Wissen an den Endverbraucher, an den Endkunden weitergeben? Und man muss, finde ich, so bemerken, vor 20 Jahren war das alles noch ganz anders. Mhm. Wenn du da eine Trainer-B-Lizenz gemacht hast, warst du erstmal so ein bisschen der Star.
Weil es so selten war, glaube
ich. Ja, es gab ja auch keine wirklichen Informationsquellen. Da gab es irgendwie nicht, gerade bei uns im Osten nicht, du kannst mal schnell ins Internet gehen und mal gucken.
Ja, das stimmt.
Sondern du hast wirklich eigentlich Sachen weitergegeben, von Mensch zu Mensch oder Mund zu Mund oder in irgendwelchen richtigen Schulungen. Und es wusste keiner damals über Training wirklich was. Das war so, da kamst du aus so einer klassischen B-Lizenz, die heute wirklich, ohne es böse zu meinen, Kindergarten ist.
Die kriegst du hinterhergeworfen, kannst du online machen, genau. Ja,
alles, damals war das ein Wissen, was keiner hatte.
Ja,
das war so Anatomie und Kniebeugen hier und Bankdrücken da und Technik, das war so, wusste keiner. Und dementsprechend konntest du da auch schon viel weitergeben. Viel
Punkten,
ja. Jetzt ist natürlich, jetzt hat sich dieser, das ist, glaube ich, die eigentliche Frage, die Wissensvermittlung mehr so auf den Trainer ausgeweitet, dass ich dem einfach viel von meiner Erfahrung wiedergeben kann. Oder, was ich immer versuche, in jeder meiner Schulung mitzugeben, die Erfahrung von mir und meinen ganzen Trainerkollegen. Also wie zum Beispiel auch dir oder anderen Leuten. Wir haben ja mit der Zeit einfach ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut und du kannst halt nicht von jedem alles wissen. Und das kannst du immer weitergeben. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, das kommt bei den meisten auch am besten an. Dass es nicht nur dein Wissen ist, sondern das, was funktioniert auch wirklich in der Praxis.
Mhm. Ja. Cool.
Genau.
Was sind noch so Trends, wo wir gerade dabei sind? Weil ich finde es mega spannend, sich das vor Augen zu führen, wie sich auch so Wissen einfach verändert. Das ist ja eigentlich in fast jedem Bereich so. Also was wir jetzt über Training wissen und was auch der normale Otto-Normalverbraucher, ich würde immer sagen, von den Mitgliedern, die hier bei uns trainieren, die wissen wahrscheinlich mehr über richtiges, sinnvolles, in Anführungszeichen, Training, als der Standardtrainierende vor 20 Jahren, weil es einfach exponentiell man sich viel besser im Internet zum Beispiel selber die Informationen holen kann. Und es ist einfach irgendwie, es hat sich Training verändert, will ich damit sagen, und auch Wissen, wie man trainieren sollte, verändert. Was hat sich noch verändert so im Bereich Fitness, Gesundheit, in der Fitnessindustrie, wenn du das Training und so von damals und heute vergleichst oder gerne auch über die letzten 20 Jahre?
Also definitiv gebe ich dir komplett recht. Die Leute wissen viel, viel mehr als vorher. Mhm. Also auch wirklich, ich sehe das ja, ich bin ja auch immer noch in einer klassischen Basis im Studio. Was so normale Mitglieder an Wissen über Training und Ernährung haben, denkst du manchmal, krass, woher weißt du das? Also du merkst, die beschäftigen sich damit auch komplett alleine und die wissen manchmal wirklich mehr als irgendein ausgebildeter Trainer. Das ist schon krass. Mhm. Und ich glaube, die größte Veränderung im Sinne in den letzten 2 Jahren hat so im Thema Ernährung stattgefunden.
In den letzten 2 Jahren tatsächlich?
In den letzten 20, Entschuldigung.
20, okay.
In den letzten 20 Jahren, was du gefragt hattest, genau. Training auch, Trainingstechnik kennen sich auch schon viele aus, aber Ernährung, finde ich, ist viel, viel mehr geworden, weil sich die Leute, finde ich, viel mehr damit beschäftigen. Ob es jetzt gesunder Lebensstil ist, gesunde Ernährung oder spezifisch wirklich für den einzelnen Wettkampfsportler.
Okay. Wie war das vor 20 Jahren und wie ist es jetzt? Kann man das so mal eine Gegenüberstellung machen?
Ich finde, vor 20 Jahren gab es eher so einzelne Gurus, die ein bisschen was über Ernährung erzählt haben, aber umgesetzt hat das kaum einer. Also es waren ja wirklich die absoluten Nerds, so wie du oder wie ich, im Sinne von bei uns im Studio die Pumper. Die waren dann einfach ein bisschen informierter, aber sobald du nicht in der klassischen Pumper-Ecke warst und nur im normalen Fitnessbereich gearbeitet hast oder trainiert hast, da war Ernährung überhaupt nicht das Thema. Das war so, ja, man könnte mal vielleicht ein bisschen weniger essen und vielleicht nicht so fetthaltig oder sowas. Das war so das A und O damals. Und dann war aber Schluss. Und dann gab es halt so ein, zwei Leute, die hast du halt
einfach keine nur Mikronährstoffe, gefragt. Gar nichts, null.
Nee, egal. Ja. Auch das Thema Protein war jetzt auch noch nicht so hoch. Mhm. Also jedenfalls beim 0815 Menschen im Studio gar nicht. Vom Training.
Obwohl ja das schon so die Ani-Zeit auch so ist, ne? Also die, wenn man ja, da im Bodybuilding-Bereich unterwegs war,
definitiv,
da
hatte man dann schon die, mehr. Die, ja, ja. Da war schon ja. immer mit wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Eiweiße und zu welcher Zeit. Das ist das ist nichts Neues. Das war ja. dann immer so, wo dann diese Low-Carb-Welle losging vor 10 Jahren, mhm. Wo dann viele gesagt haben, ey, das haben wir schon vor 30 Jahren so gemacht. Was wollt ihr alle von uns? Vom Training, finde ich, hat sich nicht so viel verändert für den normalstäblichen Fitnesssportler. Also das ist meine Erfahrung nur, wenn ich vor 20 Jahren ins Studio reingegangen bin oder jetzt, wenn ich jetzt nicht den functional-orientierten Sportler habe oder krafttrainingsorientierten, dann sind die Leute oder machen die genau dasselbe wie vorher.
Kniebeuge bei Kniebeuge oder wie?
Nee, gar nicht. Ich meine jetzt wirklich den normalen, durchschnittlichen Sportler. Ich glaube, du siehst das noch ein bisschen anders, weil du in deiner geilen Welt hier bist.
Im Sinne von, was meinst du mit geiler Welt?
In der geilen Welt meine ich wirklich positiv im Sinne von, du machst ja ganz viel mit klassischen freien Übungen, mhm. oder eigentlich nur. Ja. Das normale Studio macht das aber nicht. Mhm. Da ist es immer noch wie vor 20 Jahren. Da hast du eine Brustpresse, eine Sitzende, eine Beinpresse, einen Latzug und Fahrräder und Crosstrainer. Mhm. Und das machen die Leute genauso noch. Die wollen sich ja nicht anstrengen. Das ist ja hier bei dir, du hast ein ganz anderes Klientel. Du hast ja Leute, die wollen wirklich was verändern und die wollen mit ihrem Körper arbeiten. Das normale Klientel im Studio ist eher so, ich muss es jetzt machen, weil ich habe gehört, das ist gut. Mhm. Und ich kann mir mal 1,5 Tage pro Woche rausnehmen, so ungefähr. Und ich finde deswegen, das Training für den Normalstäblichen ist gleich geblieben. Nur für den Fitnessorientierten, da hat sich es wirklich geändert im Sinne von
CrossFit zum Beispiel, oder?
Ja.
Hatte sicher einen großen Einfluss vor.
Definitiv.
Auch vor so, ja. Wie lange ist jetzt her? So etwa 10 Jahre ist auch
CrossFit ist ja, groß gekommen. Genau, ich glaube, eine Welle halt mit Functional im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Ne?
2000, was müsste es gewesen sein? 5, glaube ich, sowas. Oder irgendwie ist es ein bisschen nach Deutschland?
Das kann ich dir gar nicht sagen, muss ich sagen. Wann CrossFit wirklich angefangen hat, keine Ahnung. Ich weiß bloß, wo wir, die Functional-Szene hat so 2010, fand ich, angefangen. Ja. Also wirklich, als wir das erste Mal für FIBO waren damals, da ging das los.
Ja. Ja, stimmt. Aber ich würde trotzdem jetzt mal die These in den Raum stellen, dass so das klassische Fitnesstraining an Geräten, was du jetzt gerade beschreibst, so eine leichte abstürzende Tendenz empfunden hat die letzten 20 Jahre. Dass da so eher so eine leichte lineare Trend nach unten immer, also die Leute, die weg von dem normalen Training gehen, die gehen eher hin in Studios wie unseres. Also dass man sagt, irgendwo muss ja die Masse an Leuten, die Sport machen wollen, verteilt werden und solche Mikro-Gyms, wie wir eins sind, oder CrossFit-Boxen, die ziehen ja dann doch irgendwie Klientel an, die vielleicht sonst, wenn es das nicht geben würde, sich auch im normalen Fitnessstudio tummeln würden. Aber so halt eben mehr Bock auf freies Training haben, auf Functional Training.
Da muss ich gerade so nachdenken.
Oder ist das eine konstante Linie? Meinst du, das wird nie aussterben, wird das immer so beibehalten, weil es immer Leute gibt, die
schwierig,
gerne an Maschinen trainieren wollen?
Schwierig. Ich würde sagen, ja. Im Sinne von, der 0815-Sportler wird immer da bleiben, weil es die bequemste Art und Weise ist. Wo sich natürlich, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ein Wandel oder wo ein Wandel stattgefunden hat, ist, die Leute, die jetzt generell im Studio früher auch schon mehr an den freien Sachen trainiert haben, da hat ein großer Umschwung stattgefunden, weil da ist dann diese Schere gekommen mit, gehe ich jetzt ein bisschen mehr in den CrossFit-Bereich oder Functional-Bereich oder Bodyweight oder sonst was. Da definitiv ja, und da machen sich dann auch solche Einrichtungen wie deine, super, weil da hast du dann die Leute, die hat das eh schon immer in der Richtung interessiert,
ja.
Die wollen ja aus dem klassischen Studio raus. Aber das ist aber nur meine Meinung oder mein Gedanke, der normale klassische Fitnessstudio-Benutzer, der einfach jetzt wirklich der 0815-Sportler ist, ich möchte ein bisschen Crosstrainer, ich möchte ein bisschen ans Gerät und möchte dann in die Sauna, der wird da bleiben. Mhm. Sicherlich gibt es da garantiert Einzelne, ich denke, das wird deine Erfahrung bestätigen, die dann trotzdem den Schritt wagen und zu dir zum Beispiel kommen. Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist eher eine Ausnahmeerscheinung. Aber das ist nur mein Gedanke. Es kann sein, dass du jetzt sagst, nee, du, ich habe jetzt von, keine Ahnung, 100 Kunden, die sich angemeldet haben im letzten Monat, sind 50 direkt nur, die haben vorhin nur eine Brustpresse gemacht und wollten mal was anderes. Das weiß ich aber nicht. Also
ja, wir haben schon einige, die jetzt vom Standard-Fitnessstudio hierher kommen und irgendwie so ein bisschen aufwachen, sage ich mal. Dass es doch eine ganz andere Art von Sport oder Training ist, dass die Welt doch sehr viel größer ist als
was ich super
der Gerätepark.
Ja. Also super genial.
Und die meisten Studios haben ja heutzutage auch irgendeine Art von Functional Tower oder irgendwie so diesen Bereich, weil sie entdeckt haben, irgendwie die Leute wollen das so. Ja. Oder die Kurse gehen in diese Richtung. Also dass dann das normale Fitnessstudio plötzlich einen TRX-Kurs anbietet oder einen XCO-Kurs oder einen Flexibar-Kurs. Das sind ja dann irgendwie so ja. Auswüchse von funktionellem freien Training. So.
Ja, also da gebe ich dir recht. Ich glaube tatsächlich, dass als es dann so mit CrossFit losging und Abkömmlingen von CrossFit, dass die Studios dann schon sich ein bisschen was abgeschaut haben, weil sie gemerkt haben, okay, da waren dann doch einen ganzen Teil Leute ab.
Die Zielgruppe wollen wir auch irgendwie noch ein bisschen
bedienen. Definitiv, ja. Weil das sind ja wirklich viele gewesen, die aus dem Freihandelbereich abgewandert sind nachher. Ja. Nicht jetzt aus dem normalen Gerätebereich. Und da haben die schon ein bisschen gelernt. Ich glaube, die ersten damals wirklich in Deutschland war ja einfach war Fitness Company, die auf den Zug mit Freeweight oder mit Functional Training, wo die aufgesprungen sind. Mhm. Die waren relativ früh dran gegenüber anderen Studios. Ja.
Cool.
So, was hast du noch alles in deinem Büchlein stehen hier?
Ja, ich finde es echt gerade ganz. Ich habe mir so ein paar Leitfragen überlegt, was ich dich alles fragen kann. Also ich will natürlich einfach insbesondere von deinen Erfahrungen der letzten 20 Jahren, dass die Leute auch ein bisschen was mitbekommen, was extrem spannend ist, finde ich. Wo wir jetzt das Thema Ernährung angesprochen haben, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen werden, ist, dass du hier auch auf jeden Fall viel Wissen angehäuft hast über die letzten Jahre. Gibt es ja auch Ausbildungen. Body Coach heißt das, glaube ich, oder?
Mhm, richtig,
die Ausbildung, ja. Die du machst. Runtergebrochen, so ganz einfach, wollen wir doch mal jetzt ein paar Geheimnisse ausplaudern.
Ui, ja, verdammt.
Aus deiner Sicht.
For free, Mensch.
Ja, hau doch mal
was. Verkaufe ich doch sonst immer einfach.
Ah, shit, ja, okay. Aber du kannst ja anteasern. Mhm. Und, und ja. Dann, wenn die Leute mehr wissen wollen, dann sollen sie sagen, dass du nochmal kommen sollst. Und dann gibt es die nächsten Geheimnisse. Nenn doch mal so die großen Punkte für das Geheimnis eines Sixpacks.
Boah, ich glaube, das ist ja gar kein Geheimnis mehr heutzutage, oder?
Ich glaube auch nicht.
Das ist
total reißerisch.
Das ist schon der Mainstream.
Okay, sagen wir, es ist kein Geheimnis mehr, aber also ganz klar die Fakten, die besten Tipps, die du jetzt einfach mal rausgeben kannst.
Okay, Nummer eins ist, hab Glück in der Genetik.
So. Okay. Möchtest du das erläutern, ganz kurz, so zwei, drei Sätze dazu?
Wenn wir jetzt vom Sixpack ausgehen, vom klassischen Sixpack, hat es natürlich viel einfach mit dem Unterhautfettgewebe zu tun. Das ist schon mal eine genetische Geschichte, wie bist du da veranlagt von Haus aus. Dann kommt an zweiter Stelle einfach der Muskelquerschnitt dazu, wie ausgeprägt ist deine Muskulatur dort. Nummer drei kommt dann noch das schöne Thema Faszien dazu, also gerade was so die Faszienbildung von dem einzelnen Bauchplatten angeht, ob du da eher eine dicke Faszienschicht hast oder eine dünnere. Und dann natürlich, wo wir am meisten dran steuern können, ist dann Thema Ernährung. Aber das ist halt dieses, was sowieso jeder weiß.
Das sind zwei Tipps, oder? Also Tipp 1 war genetisch mit der Aufsplittung, okay, die du gerade gesagt hast. Und Tipp 2 sind wir jetzt bei Ernährung.
Okay,
das müssen wir, glaube ich, auch aufsplitten.
Dann lassen wir Tipp 1 weg, da können wir natürlich nichts dran ändern. Das ist einfach so, Genetik ist da oder ist nicht da.
Aber Fakt ist ja, dass jeder irgendwie einen Sixpack anessen, antrainieren kann. Nur wird er unterschiedlich schön sein, je nachdem.
Richtig. Genau. Oder man sieht ihn unterschiedlich gut oder nicht so gut. Ne? Mhm. Dann wäre wirklich Tipp Nummer 1, pass mit der Ernährung auf. Futter einfach nicht so viel für dich persönlich, dass du einfach dein Unterhautfettgewebe wegbekommst. Und wenn du dann natürlich noch schaffst, vielleicht die Muskulatur etwas auszuprägen durch Training, ist das auch eine Möglichkeit. Aber in meinen Augen ist das so ein sehr vernachlässigbarer Punkt. Also gerade was so die Mädels angeht, finde ich so zu viel Bauchtraining finde ich nicht so optimal, weil ja, du wirst es wissen, je mehr Muskelquerschnitt, desto größer die Gefahr, dass die Taille auch wieder etwas dicker wird und das wollen die Mädels ja auch nicht. Das sind so Sachen, die aus dem Bodybuilding-Wissen von früher kommen, was die Pros schon immer gesagt haben, trainier bitte nicht so viel Bauch, sonst wird die Taille einfach zu breit und das sieht auf der Bühne natürlich schlecht aus, weil die wollen natürlich auch eine möglichst schmale Taille haben. Ansonsten, ich glaube, trotzdem wird da viel drüber gestritten.
Also aber kurz festhalten, nochmal, durch Crunches und Sit-Ups kriegt man nicht direkt den Sixpack.
Das habe ich so nicht gesagt. Das ist jetzt fies. Nein, doch natürlich auch. Dadurch trainierst du die Muskulatur. Aber es macht keinen Sinn, wenn einfach du zu viel Unterhautfettgewebe hast. Dann siehst du den Sixpack trotzdem nicht. Vielleicht kannst du ihn erahnen. Und das geht natürlich nur wieder über die passende Ernährung, dass du einfach nicht überkalorisch futterst, dass du nicht ständig an Fett zunimmst, sondern Wenn du zu viel drüber hast, musst du es erstmal runterbekommen.
Okay.
Dann würde ich eine Kombi natürlich aus beiden machen, Training und Ernährung.
Wie würdest du es angehen? Würdest du zuerst, sagen wir mal, wir sind weit nicht im sehr trainierten Zustand, würdest du zuerst ein bisschen Muskulatur aufbauen und dann abnehmen? Würdest du da den klassischen, in Anführungszeichen, Weg gehen, so Bodybuilding-Style, erstmal ein bisschen Muskelmasse aufbauen und dann abnehmen? So, zurück zum Thema Sixpack. Wir wurden kurz unterbrochen. Wir wollen es mal ganz plastisch und ganz anschaulich machen. Wir essen hier gerade noch so ein Protein-Crunchy, also falls es ein bisschen cruncht. ganz anschaulich, apropos Protein-Crunchy. Wie muss ich mich ernähren? Wie muss ich trainieren? In welcher Reihenfolge, wenn ich einen Sixpack haben möchte?
Das ist ja cool. Du hast ja vorhin, kamst du drauf, wie es für den Anfänger quasi ist, der ins Studio kommt oder halt in so eine Box. Ich finde, das ist eben der einfachste Weg. Die haben es am leichtesten von allen. Da musst du dir nicht so einen großen Gedanken machen. Die sind einfach anfangen zu trainieren und sich bewusst ernähren. Die müssen jetzt noch nicht irgendwie dieses klassische, ich muss eine Diät machen und ich muss das Kaloriendefizit fahren und ich muss die Verteilung haben von den Makronährstoffen, Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen. Sondern beim Anfänger, der hat halt den großen Vorteil, der sollte einfach trainieren, sich bewusster ernähren und dann kommt der Rest erstmal von ganz alleine. Das heißt, der wird garantiert Gewicht reduzieren, der wird auch Fett verlieren und wird aber gleichzeitig trotzdem ganz gut Muskulatur aufbauen. Mhm. Also da habe ich echt so ein leichtes Klientel, wenn die es machen, was wir sagen als Trainer natürlich, wenn die es umsetzen. Bei einem Fortgeschrittenen oder bei einem Athleten ist es schon wesentlich schwieriger. Da ist wirklich fürs Thema Sixpack ist ja 80% eigentlich nur Ernährung, fertig, aus. Und das Training bleibt ja dann für den eh gleich, so wie er vortrainiert hat.
Und gibt es da so ein paar Expertentipps, die du mitgeben kannst, weil es kennt sich ja auch jemand, der sich schon ein bisschen da angestrengt hat und ein Sixpack haben will, dass dann noch so die letzten paar Prozent, die gehen einfach nicht runter. Dann sieht man vielleicht die ersten zwei Bauchmuskeln, aber unten hängt noch so ein bisschen was dran. Wie kriegt man das weg?
Oh, und ich würde dir gerne da einen Geheimtipp geben, aber diese lokale Fettverbrennung ist halt so ein sehr schwieriges Thema. Das ist dann tatsächlich echt Genetik, also ungern, wie ich das sage. Dann ist nur noch Disziplin nachher gefragt. Also weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das Problem dabei ist, je leaner, also je schlanker du bist, desto schwerer hast du es und desto vorsichtiger musst du sein in der Diät, weil einfach der Muskelverlust sonst zu hoch ist. Also das Kaloriendefizit ist dann relativ schmal eigentlich nur noch. Sonst gehst du mehr ins Muskelverbrennen als ins Fettverbrennen. Also verbrennst schon Fett, aber eben auch viele Muskeln. Und wenn du Pech hast und jetzt genetisch nicht so super veranlagt bist, dann verschwinden auch deine Bauchmuskeln so ein bisschen von der Optik. Also das ist so ein Problem zum Beispiel bei mir. Bis zu einem bestimmten Prozentanteil Körperfett, so keine Ahnung, so 12, 15, vielleicht auch noch gerade so 11, da sieht es bei mir noch ganz gut aus. Wenn ich dann drunter gehe, dann verbrenne ich so viel Muskulatur im Bauch, das ist krass, dann ist der quasi 50% weg.
Auf einmal. So ein Setpoint irgendwie, gell?
Nicht ein Setpoint, ja, wenn du es so nennen möchtest, ja, aber ich merke dann einfach, dass dann da zwar das Fett auch ganz langsam nachher weggeht, aber auch der Muskel einfach vom Volumen total auch verschwindet. Das ist schon, das habe ich in jeder Wettkampfdiät bisher gemerkt, das ist so krass. Mhm. Also ich kann dir leider, ich weiß, jeder möchte diesen einen Geheimtipp haben. Das Einzige, was ich sagen könnte, wäre rein wissenschaftlich ist es bei vielen so, dass die, wenn die sehr hartnäckige Fettpölsterchen haben, also dieses unliebsame Bauchfettgewebe beim Sixpack von mir aus, hat da was mit der Rezeptorenverteilung zu tun, dass die eher auf so eine Low-Carb-High-Fett-Diäten ansprechen. Also immer, wenn mehr Fette im Blut rumschwirren als Energiequelle als jetzt Kohlenhydrate, im Verhältnis mal ganz grob jetzt bitte nur, dann geben diese Fettzellen schneller ihre Fette frei als bei der anderen Ernährung. Das ist aber schon sehr, sehr speziell.
Mhm. Und das ist dann auch eher für den Fortgeschrittenen, der schon...
Definitiv, das ist erst ersichtlich, wenn du irgendwo Richtung 10% kommst. Mhm. Also Mann 10, ja, Frau 15.
Einstellig dann,
ein bisschen. Ja. Dann ist es nochmal ein Unterschied. Aber beim Normalsterblichen, der jetzt, keine Ahnung, 15, 20, 25, 30% Körperfett hat, ist es erstmal völlig egal. Das ist eher so eine Geschichte, mit welcher Kostform kommst du langfristig besser klar. Womit hast du weniger Heißhungerattacken, womit futterst du weniger Snickers oder halt Protein-Crunching hier.
An denen kann es nicht liegen.
Nein.
Nee. Ich habe tatsächlich eine sehr spannende Studie vor kurzem gelesen, apropos lokaler Fettverbrennung. Da haben sie zwei Versuchspersonengruppen miteinander verglichen, die Cardio-Training gemacht haben. Und die einen hatten davor eine lokale Durchblutungserhöhung im Bauchmuskel und haben dann den gleichen Cardioanteil gemacht. Die Ernährung war auch standardisiert. Und die anderen haben das nicht gemacht. Die haben die Extremitäten trainiert davor. Die anderen haben nur Bauchmuskeltraining gemacht. Und tatsächlich haben die Leute, die davor lokal den Bauchmuskel durchblutet haben, signifikant mehr am Bauch abgenommen.
Das mit der Durchblutung...
Ist das spannend oder nicht?
Ja und nein. Ich hoffe, du meinst wirklich das und hast es nicht ein bisschen vertan.
Nein.
Weil es gab vor 2018 kamen die raus. Das war die erste Studie, die gezeigt hat, dass es eine lokale Fettverbrennung gibt. Da wurde unterteilt in zwei Gruppen Oberkörpertraining, Unterkörpertraining mit einer zusätzlichen Kardioeinheit. Und da wurde auch zum ersten Mal gezeigt, hey, je nachdem, was du trainierst, hast du in den Regionen mehr Fettverlust als in den anderen. Das mit der Durchblutungsgeschichte ist ja schon ein alter Hut. Das weiß man ja wirklich von früher. Deswegen gab es ja auch diese Slim Belly Geschichten, kennst du vielleicht? Diese Unterdruck, Bauchgürtel und Beingürtel nachher, die einfach sich schon gedacht haben, okay, wenn der Bereich besser durchblutet ist, dann sollte der Fettabtransport auch besser sein, wenn die Fette überhaupt gelöst wurden. Mhm. Und das macht definitiv Sinn. Also das ist jetzt nicht so viel Neues, finde ich. Wäre jetzt spannend, wie viel ist da wirklich passiert? Mhm. Also was ist dann wirklich an Masse rausgekommen?
Das war ein signifikanter Unterschied. Das ist ja schon mal ganz spannend zu wissen, definitiv, dass man irgendwie ein bisschen was mit der Durchblutung machen kann. Ich glaube, es war eine 2020er-Studie. Also es war nicht die gleiche. Die haben wirklich Bauchmuskeltraining und Extremitätentraining gemacht, die zwei Gruppen.
Spannend.
Und die haben halt am Bauchmuskel signifikant mehr abgenommen als die anderen. Und die anderen haben an den Extremitäten mehr abgenommen als am Bauchmuskel. Das heißt, da ist irgendwie... Weil man ja oft nicht weiß, ist es dann doch irgendwie Genetik, an wo man dann vorher abnimmt. Das spielt sich ja auch eine Rolle. Manche nehmen zuerst im Gesicht ab oder manche erst ganz am Schluss im Gesicht. Und dann ist ja ganz spannend, wenn jetzt jemand wirklich sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie 15% Körperfett oder 12% und ich will aber unbedingt unter 10 kommen, dann könnte man ja mit solchen Tricks auch noch arbeiten.
Wenn es dann wirklich um diese Regierung geht, ja. Ja. Musst du mir später mal zeigen. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen.
Aber es ist wahrscheinlich auch für sehr, sehr wenige dann relevant, dass die ganz relevanten Punkte, muss man einfach Hand aufs Herz sagen, weniger essen.
Wenn du jetzt die Psyche mal außen vor lässt.
Motivation, nehmen wir die doch mit rein.
Okay. Inwiefern, sag an. Entschuldigung.
Warum hast du gemeint, lässt die Psyche mit raus? Wie hast du es gesagt?
Na, weil das ja ein Punkt für sich ist jetzt einfach. Mhm. Du hast natürlich beide großen Gel-Schrauben. Du hast einmal die klassische Calorie-In, Calorie-Out-Geschichte, also Kaloriendefizit, was du benötigst für eine Gewichtsreduktion oder Fettreduktion, aber eben die psychische Komponente spielt halt eine riesengroße Rolle. Da bist du ja mehr fit als ich. Das heißt, solche Leute, die damit Probleme haben, würde ich immer abgeben. Da würde ich mich nicht drum kümmern oder kümmere ich mich generell nicht drum. Wenn ich merke, das ist eher ein psychisches Problem, dann gebe ich den ab und schicke den irgendwo anders hin. Aber ich mache mit dem nicht weiter, weil das ist einfach nicht mein Spezialgebiet. Und man hat ja heutzutage einfach mitbekommen, dass...
Also der Grund dahinter, warum jemand überhaupt abnehmen möchte, meinst du? Oder,
Einfach von der... Warum hat er jetzt überhaupt zugenommen? Mhm. Da gibt es ja so viele Sachen, die da reinspielen. Das ist ja nicht einfach nur stupide, der isst zu viel. Mhm. Natürlich kommt es über einen Kalorienüberschuss, das ist schon klar. Aber die große Frage dann ist immer, okay, wie kommt es denn dazu, dass er so viel futtert? Und damit haben sich halt früher nicht so viele befasst. Das ist ja erst in den letzten 10 bis 15 Jahren so ein bisschen... mehr geworden, finde ich. Und das ist halt ein ganz großer Punkt. Und den lasse ich aber gerne einfach raus. Mm. Ich wollte es bloß nicht, falls jetzt doch ein paar Nerds zuhören, es ist so, jetzt kommt das schon wieder mit dieser Calorie-In, Calorie-Out-Geschichte, das ist doch schon ein alter Hut. Das sind doch ganz andere Sachen, die dahinter hängen.
Das ist natürlich anderes, vollkommen richtig, dass da andere Themen noch mit reinspielen, warum man gerne isst oder auch zum Essen greift, das ist ganz klar. Aber es richtet sich jetzt diese Tipps an den Otto-Normalverbraucher, der eigentlich,
dann können
wenn er diszipliniert genug ist, alles selber in der Hand hat.
Definitiv. Dann können wir es wirklich runterbrechen auf fahren Kaloriendefizit und dann wirst du gerne definitiv Gewicht verlieren. Dann wäre halt die spannende Frage, wie hoch soll das Defizit sein, was soll man auch an Sport machen, aber das wären dann halt Ansprechpartner wie du, an die er sich wenden kann. Das sind die Leute, die einfach davon Ahnung haben, die jetzt nicht nur die wissenschaftliche Geschichte haben, sondern eben auch die Praxiserfahrung, die einfach stark mit reinspielt. Weil du als Trainer, gerade du als Coach, guck mal, wie lange hast du deine Stube jetzt hier?
5 Jahre.
So, du hast in der Zeit wahnsinnig viele Kunden gehabt. Das heißt, du hast einen großen Überblick, was funktioniert bei wem besser. Und das spielt halt wahnsinnig, finde ich, mit rein in so eine Ernährungsberatung. Ja, genau.
Ja, wenn wir die Psyche mit reinnehmen für den Autonormalverbraucher, ist aber trotzdem Disziplin halt oder Motivation, wie auch immer, eine wahnsinnig große Stellschraube. Also irgendwie mal die Frage zu sagen, ja, warum will ich das eigentlich haben? Also ist ein Sixpack denn so erstrebenswert? Die Frage muss man sich ja irgendwie doch stellen
und
auch irgendwie mal für sich beantwortet haben. Das ist total, weil das ist ja einfach nur super oberflächlich. Also das muss man einfach mal sagen, ja, das ist halt schön, wir finden das beide schön.
Ja.
Du läufst jetzt seit 20 Jahren mit einem Sixpack rum, oder würde ich mal sagen? So, hast du ihn irgendwann mal schon mal verloren, seitdem du ihn hattest?
Er war schon mal, wo ich wirklich nur noch ein Fourpack hatte.
Aha,
das war aber,
ich laufe eher mit dem Fourpack rum. Also das heißt, irgendwie ist ein Unterschied zwischen uns. Ich esse anscheinend noch lieber als du oder habe noch weniger Disziplin als du.
Letzten Videos, die ich von dir gesehen habe, irgendwie sieht es nicht so aus.
Doch, ich habe größere Schwankungen, sagen wir es mal so. Ich schwanke zwischen Fourpack und ganz selten mal dann den Sixpack. Jetzt versuche ich gerade wieder darauf hinzukommen. Wir haben ja gerade die Vegan Beachbody Programm.
Ah, das habe ich gesehen, glaube ich, irgendwas.
Wochen, schauen wir mal, ob ich in 12 Wochen wieder den Sixpack habe. Wenn ich noch weitere Protein-Crunchies esse, dann nicht, aber...
Wenn es wirklich nur Protein ist, dann ist okay, ne? Ja.
Genau, also genau, jetzt Frage wieder zurück an dich, Spielball. Was diszipliniert dich, was motiviert dich, dass du nicht mehr isst, um auf 15% Körperfett wieder zu rutschen?
Aber momentan ist echt schlecht, muss ich sagen. Ah, okay. Momentan bin ich auch in so einer sehr großen Phase, sehr unzufriedenen Phase.
Aber da kommt wieder dieses C-Wort mit rein wahrscheinlich.
Nicht unbedingt, nein, okay. Gar nicht. Das ist so, momentan lasse ich mich, vielleicht hat das mit zu tun, einfach mehr gehen. Suche mir mehr Ausreden im Kopf, warum ich das und das jetzt nicht machen muss. Ja, was motiviert mich? Tatsächlich einfach so, weil ich weiß, wie ich sein könnte. Und ich einfach so, wie du auch, das einfach für mich ästhetischer finde, einen Sixpack zu haben oder einfach weniger Bauchfett, nennen wir es eher so. Mhm. Ich mag diese klassische kleine Rolle einfach nicht am Bauch. Das ist so ein Ding, was mich nervt. Aber jeder hat da so seine Punkte. Und dann ist es einfach nur, ich weiß, wie ich mal gewesen bin, also möchte ich da hin. Und dann kommt natürlich auch die andere Geschichte. Ja, ey, du bist doch Trainer, du bist doch Ausbilder, du bist doch Bodybuilder. Wieso bist du denn jetzt so fett? So ungefähr, das will ich mir nicht anhören. Mhm. Und vielleicht ist auch noch im Kopf von einem ganz alten Trainer von mir, der hat dann gesagt, Peter, als guter Trainer, bitte jetzt nicht auf die Waage legen, musst du jederzeit und überall immer dein T-Shirt ausziehen können und musst immer in Shape sein. Und das war so ein Ding, okay, hört sich damals mit 16, hört sich cool an, möchte ich auch. Und so ist es irgendwie im Kopf geblieben, so, was natürlich Quatsch ist. Du musst nicht ein Six- und Apex haben, um ein guter Trainer zu sein, das ist Blödsinn.
Ah, das nicht und das ist auch nicht für Gesundheit eine Relevanz. Also wenn ich mal sage, was definitiv ist mein Ziel, ne? Vom Sport, so, das würde ich sagen, ist meine höchste Priorität, einfach fit und gesund zu sein.
Ja.
Und dann kommt vielleicht Optik. Aber auch der Spaß am Sport generell, also an der Bewegung, weil vielleicht priorisieren das auch wiederum viele Leute gar nicht so stark, denn diese Bewegung macht gar keinen Spaß, aber ich will unbedingt so und so aussehen, also mache ich das, weil es halt sein muss sozusagen. Ja.
Gebe ich dir recht, also sehe ich genauso. Du hast mir ja vor mit dem Sixpack in die Richtung gebracht, dementsprechend bin ich jetzt darauf eingegangen, also nicht schlimm. Für mich, so wie du sagst, für dich ist so das, was hast du gesagt, das Fitsein, das A und O. Und für mich ist einfach, ich mag mich einfach nicht mit einer Rolle am Bauch.
Ja.
Ich finde es für mich einfach, weiß ich nicht, doof. Keine Ahnung warum, war schon immer so.
Hat das für dich dann aber trotzdem auch was mit Verzicht zu tun? Weil es ja doch irgendwo, wenn man sagt, okay, ich muss im Kaloriendefizit sein, kann ich halt einfach doch einfach nicht essen, was ich will. Ich kann halt am Abend nicht immer
definitiv
über den Hunger essen und am Morgen auch nicht über den Hunger essen und ich sollte auch mittags nicht über den Hunger essen, also über mehrere Wochen.
Verzicht auf jeden, Fall. Auch wenn ich jetzt in vielen Punkten vielleicht Glück habe mit der Genetik. Mhm. Mein Körper ist aber tatsächlich vom, wenn wir es jetzt wirklich mal diesen typischen Setpoint für den Körperfettanteil haben, eher im oberen Bereich, wo er sich wohlfühlt. Also mein Körper fühlt sich eher so wohl, wo ich vielleicht noch so gerade so ein Sixpack habe. Ich habe aber eher Glück von der Genetik, dass vielleicht mein Volumen da ein bisschen besser ist und dass die Querschnitte geiler sind. Aber mein Körper fühlt sich wohler mit einer gewissen Fettschicht über dem Bauch. Immer wenn ich, so wie ich mir optisch gut gefalle, so geht es mir, aber dabei geht es mir nicht wirklich gut. Da habe ich dann wirklich zu viele, wo ich aufpassen muss. Dann ist, so wie du sagst, eben am Abend oder irgendwas, dann wird eben mehr gegessen oder eben andere Sachen gegessen, die ich eigentlich nicht essen sollte. Weil ich bin auch so ein Typ, ich kann da nicht aufhören. Also irgendwie da ein Stück Schokolade essen, das geht nicht. Das ist
die ganze Packung, ja, schon erzählt, ja.
So viel wie da ist, ja.
Ja. Ich sehe das auf Instagram immer, dass du ganz gerne die Süßigkeiten durchtestest.
Ist ja, gut. Das ist echt schlimm. Das Schlimmste war wirklich, als ich mal die 4 verschiedenen Ben & Jerry Sorten probiert habe. Und ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich die am Abend nicht alle aufesse. Ohne Mist. Das war, von jedem habe ich die Hälfte gegessen. Von jedem. Das ist ja im Endeffekt sind das zwei Ben & Jerry's. Das sind ja, keine Ahnung, 2.500 Kalorien. Das ist so übrigens, Alter.
Aber es ist schön zu hören, dass dir das auch passiert. Ja. Also das heißt, und am nächsten Tag isst du dann gar nichts? Oder wie machst du das dann?
Kommt auf meine Phasen drauf an, gebe ich zu. Sonst wäre es tatsächlich der klassische Tipp, dann mach einfach nächsten Tag weniger. Ja. Obwohl das bei der Großmenge jetzt nicht mehr so viel Sinn macht. Aber ja, ich versuche dann schon, Sachen einzuschränken. Ja. Das ist, glaube ich, das Leid, was wir Trainer eben auch haben. Wir wissen, wie es geht, aber umsetzen ist immer noch eine andere Geschichte.
Absolut. Aber das wissen, glaube ich, die meisten, die zuhören, auch. Und das ist halt dieser spannende Gap, auf den ich auch hinaus will. Also man wüsste, wie es geht, aber dann ist dann trotzdem da nochmal so ein Gap, wie du schon gesagt hast, zwischen Umsetzen und es auch und also Wissen und wirklich Machen. Mhm. Da ist irgendwie, muss was passieren, Kleber. Und es ist aber auch ein Gap zwischen Wünschen, also wäre schön, es zu haben, oder wirklich dafür arbeiten. Also nicht so, oh ja, wäre ganz nett. Oder ist es wirklich was, wofür ich brenne? Und das ist einfach bei dir jetzt schon seit so vielen Jahren verankert und du hast einfach das so als dein Ding akzeptiert. Und viele sagen so vielleicht über Jahre hinweg, ach, ich will abnehmen. Mhm. Ach, ein bisschen bin ich doch zu viel. Ich habe 5%, 10%, 20% zu viel Körperfett, aber es passiert nichts, obwohl sie wüssten, wie es geht.
Ja, da würde ich dann darauf hingehen mit, dann ist der, wenn du es dann nicht schaffst, ist der Leidensdruck nicht hoch genug.
Wahrscheinlich,
ja. Und das ist, jetzt komme ich kurz zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast mit der Oberflächlichkeit. Es ist ja schon in gewisser Art und Weise oberflächlich, wenn wir jetzt so Sachen erzählen. Andersrum, für diejenigen, die dann wirklich stark übergewichtig sind, da ist es dann so eine Geschichte, okay, wie hoch ist dein Leidensdruck, wirklich stark übergewichtig zu sein, dass ich dann was ändere an meinem Lifestyle. Mhm. Auch psychisch, was ist also meine Motivation, was du vorhin so schön gesagt hast. Da ist dann okay. Wie ist es gesundheitlich dann auch aufgestellt? Ich habe echt viele, oder ich kenne viele Leute auch von früheren Kunden aus dem Personal Training oder von Seminaren, die es auch erzählt haben, die dann wirklich so 120, 140, 160 Kilo wiegen, denen geht es aber gut. Und die sehen auch für sich nicht so das Ding da, was dann zu ändern, weil, ja, es ist doch alles in Ordnung. Also ich kann mich bewegen, ich habe jetzt keine gesundheitlichen Einschränkungen, das Blutbild ist irgendwie okay. Ja, dann ist es halt so. Mhm. Also ich kenn da wirklich irgendwie die ganze Sparte von allen.
Ja. Muss dann irgendwie jeder für sich selber finden.
Definitiv.
Was einem wirklich wichtig ist.
Was ist deine
Motivation? Warum man Sport macht,
genau.
Und was so wirklich das große Ziel ist, ja.
Das ist ja das cool. Schöne, was ich wirklich, das glaube ich, das kannst du auch unterschreiben. Egal, ob, wo ich jetzt Leute trainiert habe, ob es jetzt in der klassischen Fitnessstudio-Betreuung ist oder im Personal Training, alle, die mal dann angefangen haben mit Sport, die sagen dir sofort danach immer, auch wenn ich jetzt optisch noch nicht so viel sehe, ich fühle mich einfach wesentlich besser danach. Ja. Das ist immer, was mich selber dann manchmal so auch wieder hinbringt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg mit den Leuten. Das ist so, es funktioniert wirklich. Kannst du sagen, was du willst, das ist echt gut. Dann ist halt das Schwierige, dran zu bleiben.
Ja, gerade jetzt in der Zeit,
um das jetzt
noch einmal zu sagen.
Jetzt ist es also noch schlimmer.
Man braucht jetzt noch mehr intrinsische Motivation, nochmal ein größeres von innen herauskommen, warum will ich mich eigentlich bewegen? Weil jetzt hast du weniger Anreize von außen, weniger Struktur und du musst es halt wirklich gerade für dich selber machen.
Da muss ich mal was loswerden an alle, ja, die jetzt vielleicht zuhören, die so zu Hause sitzen. Also es ist jetzt ungelogen, es soll kein Schleim sein, ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, die zu Hause trainieren, weil ich könnte das nicht. Also zur Not würde ich es wahrscheinlich auch machen, aber dieses... ich habe das Glück, dadurch, dass ich im Studio arbeite, kann ich da auch einfach ab und zu trainieren. Das ist völlig okay. Ja. Ich bin alleine für mich, alles gut, stört keinen. Aber die Leute, die wirklich jede Woche ihr Homeworkout machen, jetzt schon seit einem Jahr quasi fast, boah, krass, finde ich echt, das ist dann schon, das ist eine Hammer-Disziplin. Vielleicht hilft uns das ja im Nachhinein doch mit Disziplin, siehst du?
Möchte ich auch unterschreiben an alle, die zuhören und dann natürlich an alle Mitglieder, die zuhören und bei uns mitmachen. Also das ist, ich glaube auch, man lernt daraus sehr, sehr viel. Und es ist auch jetzt nicht zu spät. Man kann auch jetzt noch damit anfangen. Das ist halt eben, das ist wirklich, ja. Das prägt einen, glaube ich, dieses Jahr im Positiven. Und wir hoffen ja alle, dass das irgendwas Positives bewirkt.
Muss.
Ja, muss. Wird. So. Was möchtest du noch abschließend vielleicht aus der Erfahrung, die du so mitbringst? Gibt es etwas, was du gerne allen Menschen mitgeben möchtest aus dem Themenbereich Gesundheit und Fitness? Also was möchtest du, dass alle erkennen? Also so, ja, sollten,
ich wissen würd, sollten. Ich würde es anders machen. Nicht jetzt was alle, sondern ich glaube, was ich definitiv gern loswerden möchte oder mitgeben möchte, all deinen Kunden hier. Okay. Dadurch, ich denke mal, es sind ja wirklich viele, die jetzt zuhören, die von dir direkt kommen.
Oder irgendwie an uns interessiert sind.
Genau, und deinen veganen Lebensstil auch kennen. Mhm. Du wirst es wahrscheinlich gelesen haben, aber ich habe es jetzt nochmal letztens ausgearbeitet. Es gab ja dieses Jahr die erste richtige Vergleichsstudie zwischen Allesfressern, sag ich mal.
Omnivoren
und Veganern. Mhm. Hinsichtlich Hypertrophie, Muskelaufbau und Vergleich. Und das war die erste Studie, die komplett gematcht war, also richtig schön mit gleicher Proteinanteil und Training und so weiter und so fort. Und wo einfach wirklich rauskam, dass es keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen gab. Mensch. Es sind beide Gruppen gleich. Das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, so ein verdammter Schatz.
Hättest du dir gewünscht, dass es anders
wäre?
Nein,
nicht gewünscht, aber ich hätte es nicht erwartet, dass es wirklich keinen signifikanten Unterschied gab. Sicherlich gab es ein paar Limitationen der Studie, da müssen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Nee. Es war aber einfach ein cooles Ding in dem Sinne von, boah, das hätte jetzt keiner so gedacht, also auch die Forscher nicht, dass die wirklich gleichwertig Muskeln aufgebaut haben. Man hätte ja immer erwartet, okay, die vegane Gruppe wird ein Tick schlechter sein durch bestimmte Vorgeschichten, müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Und das fand ich so spannend, denke ich. Einerseits hat es mich geärgert, so ein bisschen, im Sinne von, okay, da sind viele Sachen, die du selbst immer dir erarbeitet hast und gelernt hast, anscheinend in der Praxis doch nicht so relevant. Andererseits fand ich halt cool, so doof wie es klingt, wie Leute für dich, das ist so der Punkt, seht ihr, geht doch.
Und weißt du, für wen es auch cool ist?
Na, komm, jetzt. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber ich sage das von dir, sag du.
Für alle Tiere.
Das war also klar. Ja, definitiv, oder? Definitiv.
Also ja. Wenn wir schon so einem oberflächlichen Wunsch hinterherlaufen, mehr Muskelmasse aufzubauen, dann ist es doch toll, wenn darunter niemand leiden muss.
Ja, gebe ich dir recht.
Und wenn es einfach mit Soja funktioniert oder mit Erbsen oder mit Reis.
Ja.
Oder mit Hanfprotein.
Wie auch egal. Immer, völlig, völlig. Da war's eine,
Aminosäuren sind
das, was wurde verwendet? Für den Shake war es eine Soja-Geschichte.
Wahrscheinlich, ja. Das hat ja einfach, das Aminosäurespektrum ist da sehr, sehr ähnlich dem tierischen. Es geht einfach auch um eine Wertigkeit. Es muss komplett biologisch, die Wertigkeit muss halt gleich sein irgendwie,
vergleichbar. Ich glaube, das haben die gar nicht dahinter gehabt. Das okay. War egal. Das war einfach, denke ich mal, das war das Einfachste für die.
Ja.
Was vielleicht vom Geschmack auch noch am besten ist, da kenne ich mich nicht aus.
Es wäre jetzt meine Hypothese, dass wenn die Leute jetzt nur Haferprotein zu sich nehmen würden, dann würde es nicht klappen, weil einfach das Aminosäurespektrum...
Das war eine Limitation zum Beispiel in der Studie, aber es ist ja völlig wurscht. Ja. Ich fand das
sehr, sehr... Ich finde das Takeaway super schön, dass du das gesagt hast.
Ja,
ja. Vielen Dank. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir da nochmal einen tiefer gehenden Ernährungstalk machen, aber ich denke, für die heutige Stunde reicht das erstmal. Ja. Nicht damit den Leuten die Ohren abfallen. Ich habe jetzt noch so ein paar Rapid-Fire-Schnellfeuer-Fragen
an dich. Oh, jetzt hier.
Okay. Und du machst einfach Ja oder Nein oder das eine oder andere so zum lustigen Abschluss, um dich noch besser kennenzulernen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, pass auf, okay. Hund oder Katze?
Oh, fuck. Entschuldigung.
Was denn, fuck?
Beides. Ne? Ich wollte das wirklich? Fuck nicht sagen. Also, ich finde Hund geil, ich finde Katze geil. Also, aber es kommt drauf an, wo.
Die Mischung aus beiden.
Ich glaube, dann Hund. Wenn du jetzt festnageln, dann Hund.
Du musst eins sagen.
Okay, sorry. Dann Hund.
Du hast
dann
die Fragenart noch nicht verstanden.
60-40. Okay, Hund. Okay, ich sage jetzt nur noch das eine.
Müsli oder Brot?
Müsli.
Ich weiß ja, dass du ein großer Filmfan bist, deshalb die nächsten Fragen darauf. Spider-Man oder Batman?
Batman.
Star Wars oder Herr der Ringe?
Star Wars.
Schokolade oder Eis?
Schoko.
Okay. Jetzt ein bisschen schwierigere Fragen, das war nur zum Warmwerden. Ja. Auto oder Motorrad?
Motorrad.
Und deine Lieblingstrainingsübung?
Gibt's nicht. Leider gibt's die nicht wirklich. Nein, sorry.
Lieblingstrainingsgerät? Langhantel, Kettlebell, so bla bla. So.
Dann Langhantel. Dann Langhantel, definitiv.
Dein Lieblingsort auf der Welt?
Tatsächlich meine Heimat, Mecklenburg-Vorpommern.
Schön. Wenn du nur noch TRX-Suspension-Training machen könntest, aha, oder nur noch Maschinentraining, was von beiden?
Oh, da haue ich mich jetzt ins Aus für alle, Maschinentraining. Es tut mir leid,
Marcel. Das ist alles falsch. Okay. Und um unser Gespräch von heute so ein bisschen abzurunden, wenn ich entscheiden müsstest, immer einen Körperfettanteil über 20% zu haben, mhm, oder eine extreme, intensive Ganzkörperbehaarung. Und beides kriegst du nicht weg. Also du musst dann damit leben.
Was ich dafür, nochmal, genau. Sorry.
Also du musst damit leben, ja. Immer Körperfettanteil 20% oder höher, mhm, oder sehr starke Körperbehaarung.
Dann immer über 20%.
Ja?
Ja. Ja. Okay. Haare okay. Ist so ein Ding. Nee, geht gar nicht. Das ist so, weiß nicht.
Schön oberflächlich nochmal zum Schluss. Ja. Nee, komm, wir können es nicht so oberflächlich aufhören.
Nein.
Dann lass uns mal noch was Schönes. Was nervt dich an Menschen am meisten?
Ewig zu reden und nie auf den Punkt zu kommen.
Mm. Dann sollten wir bald aufhören. Was findest du?
Nee, wir sind gut auf den Punkt gekommen. Okay. In manchen Dingen.
Okay. Aber gut. Was bereitet dir die größte Freude? Und das ist jetzt auch tatsächlich die letzte Frage.
Boah, das ist jetzt aber schwierig, Nico. Mann, was bereitet... Pff, fällt mir jetzt...
Wann bist du in deinem Element?
Tatsächlich, mein Element ist, wenn ich, so doof wie es klingt, einfach eine Ausbildung geben darf und vor jungen Trainern stehe und dem mein Wissen weitergebe. Hört sich total dumm an jetzt, aber cool. Das ist so, wo ich immer, wenn ich dann wenigstens zwei Teilnehmer habe, wo ich gemerkt habe, die gehen so mit so einem coolen Gefühl nach Hause, dann gehe ich so beschwingt aus der Ausbildung raus, es ist so bam, wie so ein Feuerwerk. Doch, wirklich.
Cool.
Ja.
Schön. Vielen Dank, dass du da warst und wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt mir uns gerne ein Feedback. Vielleicht kommt der Peter nochmal vorbei. Es dauert dann auch nur 3 Jahre. vielleicht kommt auch mal wieder früher vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, bis ganz bald.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Yes, war schön.
Tschüss.
Tschüss. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du gerne mit uns näher in Kontakt treten willst, dann besuch uns doch gern auch auf Instagram. Wir freuen uns über persönliche Nachrichten, über Feedback und Kommentare jeglicher Art. Außerdem kannst du uns natürlich jederzeit anschreiben, welche Themen dich außerdem noch interessieren würden. Und ganz klar, wenn du aus München bist oder Umgebung, dann komm auch gerne mal für unser Live-Training vorbei, wenn das wieder klappt nach Corona. Und du kannst dich auch schon jetzt für einen Platz in unserem 2-stündigen On-Ramp-Workshop anmelden. Der findet immer am Wochenende statt. Schreib uns dafür einfach eine E-Mail oder eine Direct-Message auf Instagram. Auf unserer Website findest du außerdem auch die Möglichkeit, mit uns via Online-Coaching zusammenzuarbeiten. Also hier sind auch andere Möglichkeiten noch gegeben. Schau also gerne mal vorbei auf www.athletikstube.de. Dann vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.